Hallo Leute, Newsfolge steht an von Beyond Page Views. Und wir haben sogar diesmal einen Gast dabei gehabt, der uns geholfen hat bei unseren News. Und ich habe mich ein bisschen verquatscht, weil ich geschwärmt habe von der Online-Plattform vom Measure Camp UK. Aber wir hatten noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel.
Wir hatten Ken Williams mit einem Quickie zu BigQuery und Google Analytics 4. Oder wir hatten von Freenow, wie die mit Experimente umgehen.
Genau, wir hatten wieder ein bisschen was von Markus Stade, das heißt immer Technik, Technik, Technik. Diesmal war es das Google Analytics Measurement Protokoll und das Matomo App Tracking und viele andere Sachen, würde ich sagen, oder?
Ja, wir hatten noch Snowplow drin, wichtig zu nennen. Product Placement, mehr oder weniger. Und von Simo was, aber ich würde sagen, jetzt viel Spaß dabei.
Genau.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur neuesten Beyond Page Views Podcast Folge im wunderschönen Jahr 2021, das nur besser werden kann. Sind wir wieder da und heute mit was ganz Besonderem, heute mit einem Gast und zwar für beide Folgen. Heute die News-Folge und auch in der Ding des Monats-Folge haben wir neben meinem kongenialen Podcast-Partner, dem Markus Bersch. Hi Markus.
Hallo, hallo zusammen.
Haben wir dann auch noch die Maria-Lena Matisik dabei. Magst du mir ganz kurz vorstellen, Maria-Lena, wer du bist, was du machst für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
Na klar. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt und freut mich hier zu sein. Ich bin Analytics-Freelancerin, hoste den Podcast Die Analytics-Sprechstunde und gebe mein Wissen über Google Analytics und den Google Tag Manager in meinem Analytics Boost Camp an Marketing-Leute weiter. Ja, ich glaube, das wäre so die Kurzversion.
Okay, herzlich willkommen, Maria-Lena.
Sehr schön.
So, ansonsten haben wir eigentlich, wir haben noch eine anonyme Bewertung bei iTunes bekommen, also ohne schriftlichen Kommentar. Denkt dran bitte, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes gebt, gerne möglichst viele Sterne und auch einen Text dazu, dann lesen wir euch auch vor. Ansonsten kommen wir auch schon zum Housekeeping.
Aber
Markus,
auch die ist uns natürlich super lieb, ne? So, also
ja,
auch
na,
so eine Bewertung
natürlich,
nehmen wir jederzeit
natürlich.
dankend entgegen. Wir können uns halt nur nicht
Natürlich.
richtig persönlich bedanken.
Markus, du warst beim Measure Camp.
Ich war beim Measure Camp. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich habe ja in der letzten Folge noch gesagt, was ich mir so alles vorgenommen habe für die lange Zeit zwischen den Jahren. Ist natürlich wieder alles ganz anders gekommen. Power BI ist immer noch ein großes Rätsel für mich. Ich habe mich mit nichts von dem befasst, wo wir auch gesagt haben, hier Bastelanleitung oder ich weiß nicht was. Insofern, ja gut. Gut, dass das keine Neujahrsvorsätze waren, sonst wäre ich jetzt schon im Eimer. Ja? Hat nicht hingehauen. Aber was super hingehauen hat, war von mir aus zeitlich gesehen gestern das Measure Camp UK, was ja virtuell stattgefunden hat und wo wir auch darauf hingewiesen hatten, dass so die Ticketwellen und so weiter da rausgegangen sind, bla bla bla. Das war gestern und das war auf einer Plattform, die heißt Remo und die kannte ich nicht. Und von all den Dingen, die ich bisher gesehen habe, über Hop-In, Remo, irgendwelche Zoom-Breakout-Rooms und ich weiß nicht was alles, fand ich das am realistischsten und am praktikabelsten, wenn es darum geht, so eine Konferenz und sogar ein Barcamp zu veranstalten. Ne? Natürlich war das Sessionboard virtuell, ne? Aber es gab einen ganz normalen, einfachen Einreichungsprozess über Google-Formulare. Also da waren noch viele Sessions, die am Tag da noch irgendwie reingekommen sind. Auch ich habe da nachher noch irgendwie eine reingepackt, weil noch Platz war auf dem Sessionboard. Also das war wirklich wie im richtigen Leben. Man ist einfach eine Stunde vorher dahin gegangen, es gab Tische. Es gab größere und kleinere Tische, war ein Tisch voll, konnte man sich da auch nicht hinsetzen. Das heißt also, diese Riesengruppenbildung, ja, oder dass alle Leute irgendwo rumsitzen und überhaupt nicht interagieren, das gab es eigentlich gar nicht. Wenn irgendwo ein Platz frei war an deinem Tisch, dann kam irgendwie kurz oder lang jemand und hat sich dann da hingesetzt. Ja. Und so hat das wie auf einem richtigen Barcamp damit angefangen, dass man erstmal mit einer Handvoll vielleicht Leuten, die man kennt und random People irgendwie zusammen an einem Tisch gesessen hat und hat dann irgendwie gelabert. Also das war eigentlich ganz normal, wie immer, wie man es kennt. Das fand ich sehr angenehm. Ja, wie man Online-Sessions veranstaltet, ist inzwischen ja auch klar. Ne? Da kann man auch alles Mögliche machen. Remo ist aber auch sehr frei. Du kannst Diskussionen machen, moderierte Diskussionen, moderierte Präsentationen, vorgefertigte Präsentationen abspielen. Also alles in allem konnte man da wirklich alles machen wie auf einem richtigen Barcamp,
Okay,
einschließlich des Netzwerkens.
was bekommst du für diesen Sales Pitch für Remo?
Gar nichts. Aber es war einfach total überzeugend. Ich habe das ganze
Ja,
Zeit,
cool.
hatte ich das Gefühl gehabt, ich bin jetzt wirklich auf dem Barcamp. Klar weiß man,
Ja.
dass man zu Hause sitzt, Ja? Aber das hat ja auch Vorteile, das ist nicht immer nur von Nachteil.
Ja.
Dieser Netzwerkgedanke, der hat da super geklappt. Die beste Session, die ich da hatte, boah, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich die besten Sessions gar nicht besucht. Für mich am interessantesten war eine Diskussionsrunde zum Thema ITP. Ob ITP eigentlich das Privacy-Thema schlimmer gemacht hat statt besser. Und das war eine ganz interessante Diskussion. Und wir sind da auf keinen grünen Zweig gekommen, weil wir unterschiedliche Meinungen hatten. Aber es gehört ja zu einer guten Diskussion dazu.
Ja, wie viele Teilnehmer waren da ungefähr?
300 etwa.
War das jetzt dein erstes Measure Camp oder virtuell oder?
Das war das erste virtuelle Measure Camp, wo ich mitgemacht habe, ja. Die finden wohl sonst auch auf dieser Plattform statt.
Hatte ich auch schon gefunden.
Aber um jetzt nicht die ganze Zeit über das Measure Camp zu reden, Strich drunter ziehen, das, was mir bei allen anderen Dingern schwerer gefallen ist als da, ist dieses ganze Thema Netzwerken. Dass man diese Tische hat, dass man Räume hat, man hatte sogar drei verschiedene Etagen, also wenn es irgendwo zu voll war, bist du einfach auf den Knopf gedrückt, warst auf der Kopie von dem ganzen Scheiß eine Etage höher. Das war super. Du konntest tatsächlich in einem Raum, wo du warst und wo ein Vortrag war, konntest du sitzen bleiben und dich verquatschen. Ist mir passiert. Da bin ich rausgeschmissen worden, weil die nächste kam. Ne? Also man merkt halt, ja, jetzt cool. Fängt die nächste Präsentation an, du sagst, du wollte ich eigentlich ganz woanders hin, schnell rüberklicken. Ne? Und so viele Sachen, die ich aus dem echten Leben kenne, sind mir da auch passiert. Und das ist bisher, finde ich, relativ einzigartig, aus meiner Erfahrungswelt
jedenfalls. Cool.
Wie viele Leute waren denn da insgesamt?
Ja, wie gesagt, so ungefähr 300. Ja. Über den Tag verteilt weiß man es nicht genau. Ne? So. Ich hatte auch Gefühl, da waren 200, die hatten was von 250 Tickets gesagt. Insofern, vielleicht vertue ich mich da auch. Ne? Aber so zur gleichen Zeit in einem Raum, während jetzt so Keynote sind oder Abschlussveranstaltungen, dann weiß es nicht genau. Abschlussveranstaltungen sind schon viele nicht mehr da. Wenn die Keynote ist oder die Begrüßung morgen, sind auch noch nicht alle da. Also mehr als so 200 zeitgleich habe ich da nie auf dem Ticker gesehen.
Okay. Dann, wie du gesagt hast, Strich drunter.
Ja, cool.
Dann kommen wir jetzt schon zu den Fundstücken, zu dem Zweck dieser Sendung, dieser Folge, unsere Fundstücke. Und Markus, du hast was gefunden zum Thema Google Analytics 4.
Ja, was heißt gefunden? Ich bin da vorgelaufen, wie vor eine Wand. was jetzt überhaupt nicht Schlechtes sein soll. Aber ich habe so den Eindruck, es ist so ein bisschen, der Kampf ist angesagt. Irgendwer hat geklingelt und hat gesagt, so Fight, wer schreibt den längsten Google Analytics 4 Beitrag? Ne? Und
wer führt aktuell?
Ich glaube, also nachdem ich immer gedacht habe, so bei der 121 Watt, da ist das Ding jetzt, ne? Können wir eigentlich schon den Pokal hingeben. Da kommt plötzlich die Michaela Lillard daher und schreibt da auch so eine Riesen. Ich glaube, das Ding ist einfach länger. Ich habe es nicht vermessen, aber gefühlt ist es einfach noch viel ausführlicher.
Lesezeit 60 Minuten steht oben drüber.
Ja, ne, so ungefähr, oder x50, ne, knapp ein Stündchen.
Nee, sind jetzt 60, sie hat wohl verlängert, Markus.
Ach so, ist nochmal verlängert worden.
Ich habe heute geschaut, heute schon
60 Minuten. Da war es wohl gestern langweilig. Also ich meine, ich hätte den vorgestern
57 so stand da mal.
Erst in die Shownotes gepackt, also ein Riesenartikel zu Google Analytics 4. Strukturiert ein bisschen anders, weil da geht es tatsächlich um die Vielzahl an Unterschieden. Sowohl von Dingen, die fehlen in Anführungsstrichen, als die mehr da sind, wenn man Google Analytics 4 speziell jetzt mit Universal Analytics vergleicht und auch mit sehr viel Hands-on-Tipps, wie man vielleicht was anfangen kann und so. Ich sag mal, wenn man da jetzt auch noch 6 Expertenmeinungen dazu packt, dann hat man irgendwie wahrscheinlich ein Wikipedia zum Thema Google Analytics 4 gebaut. Ja, also das dazu. Wer jetzt immer noch nach einem Einsteigerartikel sucht oder nach dem, wie man so schön sagt, die komplette Referenz, ja, hier würde ich jetzt erstmal hinweisen an der Stelle.
Maria-Lena, wie ist das bei dir mit Google Analytics 4? Schon viel im Einsatz bei deinen Kunden oder in deinen Praxissachen?
Also bei meinen Kunden tatsächlich noch sehr wenig. Also es ist eher noch in der Phase, alle sind neugierig, alle fangen langsam an, sich damit zu beschäftigen und zum Beispiel solche Artikel wie den von Michaela zu lesen. Aber so richtig in die Umsetzung, also sind zumindest meine Kunden jetzt noch nicht. So weit sind sie noch nicht. Ja. Genau.
Ja, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Ich push sie da auch noch nicht.
Ich sage immer Q2 frühestens. Da haben wir noch, können wir drüber reden.
Ja, also klar, ne, auch die ganzen Entscheidungsprozesse, wann, was, wie und so, das so schnell geht das alles nicht.
Okay, vielen Dank. So, dann habe ich was, nächste Fundstück. Wir haben genügend Fundstücke heute. Ken Williams hat ein Quickie gemacht zu BigQuery und Google Analytics 4. Wer Google Analytics 4 einsetzt, wird wahrscheinlich mit BigQuery arbeiten. wollen. Übrigens eines der Features, was ich glaube, bei was bei Analytics 360 immer gefordert wurde, aber die meisten das nicht eingesetzt haben. Die wollen immer alle den Rohdatenexport haben, aber genutzt haben ihn relativ selten Menschen. So zumindest meine Erfahrung. Und da hat Ken Williams jetzt einen Artikel dazu, wie kann ich denn zum Beispiel rausbekommen, wann war mein Nutzer das erste Mal auf der Plattform oder wie lange ist vergangen die Zeit zwischen dem ersten Besuch und dem letzten Besuch. Solche Sachen als Quickie, wie man solche Abfragen macht in SQL-artig oder SQL, wie die anderen sagen. Und ganz wichtig, am Ende des Posts finden sich noch 4, 5, 6 weitere Beiträge, die dann nochmal drauf eingehen und ein bisschen mehr damit machen. Markus, fit in BigQuery-Abfragen inzwischen?
Ich war vor 2 Monaten, glaube ich, fitter, als ich mich da so reingekniet habe. Und weil ich es eben in meinem echten Leben eigentlich nicht brauche, kann ich nicht sagen, dass es jetzt besser geworden ist. Wahrscheinlich eher schlechter.
Ja, Maria-Lena, bist du BigQuery unterwegs?
Nee, ich kann mich genau dem anschließen, was Markus gesagt hat. Ich gucke bei meinen Kunden gerne rein, wenn ich da dann mit den Kollegen zusammenarbeite, aber selbst wenig.
Ja, also bei mir würde es einfach daran mangeln, dass ich, es ist ja jetzt nicht so, dass man eine Feldstruktur hat, so wie man sie aus der API kennt zum Beispiel. Ne? Du musst dich da tatsächlich mit der Struktur auseinandersetzen, wie sind die Daten, wo gespeichert. SQL an sich ist jetzt nicht das Riesenthema für mich, weil das kenne ich aus meinem früheren Leben ja ganz gut. Ne? So, ich habe ja eine ganze Zeit lang Software gemacht und da hatten wir auch mit dem SQL-Server zu tun. Ja, warum auch immer der SQL-Server hieß und alles andere mit MySQL und so. Ich kann es dir nicht sagen, ja. Auch als jemand, der 10 Jahre lang beide Begriffe verwendet hat. Bei dem einen habe ich immer völlig unreflektiert SQL-Server gesagt und das andere war MySQL. Weiß genau. Der Geier, warum das so ist. Ja, lebt natürlich heute noch, ne, weil BigQuery SQL ja durchaus große Verwandtschaften hat. Aber auch ja, da gibt es wieder, für die Struktur gibt es ganz spezielle Methoden, wo man sich das Leben mit einfach machen kann und kennt man die nicht, macht man teure Abfragen.
Ja. Also ich finde ja SQL auch noch relativ einfach, aber sobald man dann an die echten Sachen kommt, Inner Join, Outer Join, Over-Abfragen, dann bin ich raus. Da sage ich, da hätte ich gerne so ein Bilder dafür. Okay, dann hätten wir das.
So, geklärt, wer da keinen Bock drauf hat oder für den BigQuery ganz weit weg ist, für den vielleicht das Thema Ziele in Google Analytics, Google Tag Manager und Conversions, wie man sie auf der Website untersucht und Probleme behebt. Eigentlich ist das auch so ein bisschen so ein eierlegender Wollmilchsau-Artikel, weil der hat ganz viele interessante Aspekte. Also es gibt ein paar Tool-Tipps, wie man debuggen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Er gibt Leuten den schlauen Hinweis, dass man Ziele nicht nur auf Basis von Pageviews einrichten kann und dass man Funnels vielleicht auch anders bauen kann als nur über die in den Zielen. Ich finde, das war so irgendwie, der rote Faden hat mir gefehlt, deswegen sage ich, es ist ein buntes Potpourri von guten Hinweisen in einem Beitrag, der sei hier verlinkt.
Ja, aber es waren 3 Fehler drin, Markus. Hast du nicht gesehen?
Nein.
Da waren 3 krasse Fehler drin in dem Artikel.
Boah, echt? Boah, ja. Und ich habe den Test nicht bestanden.
Wo denn? Fehler Nummer 1. Damit du
Moment, ja. Maria-Lena, hast du die auch alle 3 gefunden?
Nee. Deswegen bin ich jetzt sehr aufmerksam.
Ja, ich habe aufgehört, das mache ich jetzt mehr. Nee, Nummer 1 ist, damit man eine Seite vorher aufruft, benutzt man Trichter, damit die Seite vorher unbedingt aufgerufen werden sein muss.
Ich habe es so verstanden, dass es als Tipp ist, wenn man einen Prozess hat, wo das wirklich ein Must-Schritt ist, dann soll man diesen Knopf klicken, so wie ich es auch erklären würde.
Ja, aber das hat nur Einfluss auf den Trichter, nicht auf die Conversion. Nummer 1. Das hat nur im Trichter einen Einfluss, Markus. Und nicht auf die Conversion.
Du meinst auf die Zielerreichung nicht?
Ja. Also auf die echte Conversion kein Einfluss. Nur Nummer 2 ist, der schreibt...
Dein Trichter funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn du dann eine falsche Seite eingetragen hast und
genau,
du sagst,
genau.
Ist erforderlich.
Ja. Genau. Nummer 2, beim Trichter sagt er, da funktioniert keine Regex bei den URLs. Klar funktionieren da Regex. Und zwar dann, wenn du oben Regex auswählst bei der echten URL. Dann gehen da auch reguläre Ausdrücke.
Das habe ich tatsächlich übersehen. Aber es ist auch ein guter
Nummer 3.
Moment, ja. Aber da vielleicht bleiben wir da nochmal stehen, weil das ist ja was, wo viele Leute drüber stolpern. Also wenn ich unten einen Trichter definiere und ich habe oben sowas wie beginnt mitgenommen, dann kann ich unten irgendwelche URLs eintragen, wo die Trichter-URLs mit beginnen. Wenn ich oben eine Regex-Übereinstimmung nehme, dann kann ich die auch unten verwenden. Ich kann aber nicht oben sagen, starts with und unten irgendwelche Regexe eintragen, genau. Das sehe ich nämlich sehr oft. Dann genau. Tut das nicht. Die Methode, die man oben bei der Zielübereinstimmung wählt, die wird auch automatisch, und Google geht davon aus, dass ihr das alle wisst, unten bei den Zieltrichtern angewendet. Das ist aber nicht wirklich gut erklärt. Und
doch, da steht in der Hilfe voll drin.
Liest ja jeder, ne? So.
Nee, weil ich mag diese Trichter ja nicht. Ich hasse die, ja. Wir beide, ja, die haben ja keinen großen Sinn, aber das ist beizumindest. Und da habe ich in der Hilfe geguckt, da steht es wirklich drin.
Ja.
Weil ich wollte jetzt keinen Test dafür noch nachbauen, weil auch, nee, nicht für die Trichter, die finde ich doof.
Nee, dann haben wir durch diesen Fehler vielleicht wenigstens einen wertvollen Hinweis hier noch in die Sendung gekriegt.
Punkt Nummer 3, der hat unten für den Tech-Manager was ganz Tolles gebaut. Und zwar einen Cookie speichert er 30 Minuten, damit in der gleichen Session das Goal nicht nochmal erreicht wird. Aber in jeder Session kann jedes Goal nur einmal erreicht werden.
Was? Das?
Genau. Also wenn man das nicht weiß, diese 3 Fehler waren da drin. Der hat extra, der schreibt jetzt einen Cookie, Markus, mit 30 Minuten Laufzeit.
Ja.
Das brauchst du ja nicht.
Und also. Dedupliziert die Events.
Ja, braucht er nicht. Macht Analytics selber bei den Zielvorhaben. So, das waren die 3 Fehler, die ich da gefunden hatte.
Gut.
So.
Ja, kann ich dir nur zustimmen.
Cool. Okay, dann machen wir weiter. Dann, aber wichtig, Ziele auf jeden Fall anlegen, sowieso immer Ziele anlegen. Ohne Ziele keine Analyse. Da sind wir uns einig, oder?
Das ist so. Bei einem guten Workshop gehst du rein, siehst du keine Ziele und sagst so, ihr habt überhaupt keine Ziele. Ja, wir können ja 20 anlegen. Ich sag, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo ihr euch wünschen würdet, ihr hättet mehr als 20. Und wenn man es richtig macht, kommt man da auch hin.
Genau. Ja, da hat er noch eins unten bei den Analytics-Events, hat er dann auch noch, wo ich sage, eine sehr merkwürdige Art, die hier reinzuschreiben in die Events, in die Kategorie, hat er ja schon irgendwie was für mich sehr Unsinnvolles geschrieben. Ich finde, das kann man ja von oben nach unten vernünftig sortieren, dass man alle Formulare zusammen hat oder alle Events vernünftig hat. Das ist gut. Aber jetzt gehen wir weiter zum Video. Ich habe nicht ganz reingeschaut, ich habe es nur angelesen von der Sarah Bütow.
Ich habe mich drauf gefreut. Ja.
Hast du dich drauf gefreut? Auf den Namen? Oder?
Den Namen ausspricht. Ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht.
Ja, ich habe vergessen, auf LinkedIn zu gucken, wie man ihn ausspricht. Da gibt es ja dieses Abspielen. Wer hat sie das eingebaut? Ist auf jeden Fall eine deutsche Frau, die bei FreeNow arbeitet. Ich glaube schon bei Otto und so war. Und bei, das ist ein Interview über Experimente, also AB-Tests bei FreeNow. Wie die damit umgehen, ist bei mir noch auf der Anschauliste, ist eine Dreiviertelstunde lang. Transkripte lese ich nicht so gerne. Ich glaube, ich werde mir das mal auf meinen Podcast-Reader holen, als Audiospur, um das mal anzuhören. Auf jeden Fall das, was ich reingelesen hatte, spannend und interessant. Denn Tests sind super wichtig, AB-Tests, wenn man genügend Traffic hat. Das sozusagen als Anschauempfehlung. Maria-Lena, hörst du mehr Sachen oder schaust du mehr Videos? Wie ist es bei dir?
Ich bin der totale Audiomensch. Auf jeden Fall. Ich schaue sehr, sehr wenig Videos. Also guter Tipp auf jeden Fall von dir, einfach die Audiospur rüberzuziehen und sich das anzuhören.
Ja, ich glaube Podcast Addict, mein Podcast Player kann das sogar. Der kann sich, glaube ich, von YouTube direkt dann die Audiospur holen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also wer auf Android-Telefon unterwegs ist, Podcast Addict, die App überhaupt. So, okay, weiter geht's dann. Was war es schon, Markus?
Ja,
du hast von
genau.
Markus einen Vorschlag.
Markus, gute Überleitung. Markus hat den Markus Beitrag gerade geschrieben, den ich eigentlich schreiben wollte. Bisschen frech, aber er war einfach schneller als ich. Also es geht um das Google Analytics Measurement Protokoll, wo ich ja gerne und viel mit rumgebastelt habe. Und es gibt ja auch jetzt eins zu Google Analytics 4. Das heißt dann natürlich Measurement Protokoll 2.
Ist es nicht dann eigentlich schon 3? Warum nicht beim
Ja, es ist, die V ist 3.
Okay, gut, wollte gerade sagen, V ist 3, aber die 2 hatten wir ja schon.
Ja, das ist alles total völlig egal. Und wie man damit umgeht, wie es funktioniert und ein schöner Einstieg auch in verschiedene, ich sag mal, Hit-Typen, die wir ja nicht mal haben, weil ja eh alles Events sind. Und auch auseinandergedröselt, wie man einzelne E-Commerce-Hits versendet, vollständig. Hat der Markus alles zusammengeblockt in seinem Blog und deswegen sei das hier auch verlinkt. Ich werde das selber als Anleitung nehmen, wenn ich dieses Ding, was ich jetzt seit Wochen vor mir herschiebe im Kalender, auch irgendwann mal auflöse. Weil es gibt ein paar Sachen, die würde ich gerne umstellen auf das neue Measurement-Protokoll, die ich wirklich nutze. Ja, so, und da wird mir diese Anleitung wahrscheinlich hilfreich sein. Ich hatte vorher nicht mehr als die Liste der Standard-Events aus der Übersicht der Google-Hilfe. Zum Vergleich habe ich diesen erbärmlichen Link einfach nochmal dazu gepackt.
Sehr gut. Auf jeden Fall toller Artikel und nicht mal so ein Standard-Artikel oder so eine Riesenzusammenfassung, sondern tatsächlich mal tief reingehend, sehr technisch, wie Markus Stade immer ist.
Ja, du kannst dir überlegen, was du machen willst. Willst du zum Beispiel E-Commerce senden oder sowas, liest du oben den Kram, dann gehst du runter, da wo der E-Commerce-Krempel kommt, kannst du 1:1 nachbauen, fertig. Also wunderbar, Ast rein.
Sehr, sehr cool. Werden wir demnächst mehr mit zu tun haben mit dem neuen Measurement-Protokoll.
Ja, ich bestimmt.
Ja. damit wären wir dann auch schon beim nächsten Thema, und zwar von Christopher Penn.
Ja.
Mal kurz Christopher Penn. Genau, weil da ein S zu viel ist.
Ja.
Christopher's Penn.
Das ist wahrscheinlich Christopher's Penn. Das ist wahrscheinlich ein Wortwitz im Domainnamen, will ich hoffen.
Okay.
Oder der heißt tatsächlich Spen, dann haben wir ein Problem.
Egal, auf jeden Fall, er hat einen Artikel dazu, wenn Tools einen limitieren, er mit seinem Brotbackautomaten erklärt er das. Im Grunde geht es darum, führe neue Tools erst ein oder mach ein Upgrade auf ein neues Tool, dann, wenn du das alte Tool verstanden hast. Das ist, finde ich, super wichtig immer wieder, auch gerade das, was an Google Analytics zu tun hat, wenn Leute da irgendwelche neuen Tools draufsetzen wollen und so, um das bisherige noch gar nicht richtig verstehen. Das haben wir in der alltäglichen Praxis. Kennst du auch Maria-Lena, oder?
Fand ich auch einen sehr guten Übersichtsartikel. Er bezieht sich ja nicht nur auf Webanalyse, sondern auch noch auf andere Sachen, unter anderem sein Brotbackautomat. Genau, also ja, kann man nicht oft genug sagen und drüber nachdenken.
Ja, darum. Sehr gut. Okay, Markus, du bist wieder dran. Avinash hat zugeschlagen.
Genau, der Mann heißt übrigens Christopher S. Penn. So,
okay, Christopher S. Penn. Okay, sehr gut. Danke fürs spontane nebenher recherchieren. Vielen Dank.
Hat sich das aufgelöst. Ja, Avinash hat wieder zugeschlagen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil das sind ja normalerweise auch immer so Riesendinger, wo man sagt so, boah, das tue ich jetzt irgendwo in meinen Read Later. Aber den konnte man ja tatsächlich mal, der ist ja überschaubar. Und der ist auch vor allen Dingen voller ewiger Wahrheiten, würde ich sagen. Also da ist jetzt gar nicht so ein großartig überfordern und sag hier, denk dich da mal ein. Das ist eher so ein ich norde dich mal wieder ein Artikel. Also wann immer du das Gefühl hast, du musst dein Reporting verbessern, da ist kein Tipp drin. Also wenn du ihn schon kennst, alles gut, dann nimm den nächsten. Ja? Aber da sind die goldenen Tipps eigentlich drin, nochmal zusammengefasst.
Ja.
Ich glaube, es ist so ein bisschen, also so aus Avinash-Sicht würde ich sagen, sein Kalender hat ihm gesagt, du musst mal wieder was veröffentlichen. Dann hat er gesagt, gerade keine Idee, dann schreib mal was immer stimmt. Aber wenn der sowas macht, ist das ja trotzdem immer noch ein Goldstück.
Es stimmt auch immer.
Ja,
das ist halt so.
Ja.
Ja, und wem der Artikel zu kurz ist, der sollte den Newsletter von Avinash abonnieren. Der hat dann den langen Artikel da drin sozusagen. Markus, hast du den?
Nee, habe ich nicht.
Okay.
Bist du verrückt? Dann komme ich überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Also, nee, ehrlich nicht.
Da ist eine To-Do-Liste gerade drin für 2021, was man tun sollte.
Ja, ja gut. Wahrscheinlich weniger Newsletter abonnieren steht dann drin.
Und das ist noch nicht mal sein kostenpflichtiger Newsletter. Den gibt's auch noch mal. Maria-Lena, hast du den kostenpflichtigen vom Avinash?
Nee, auch nicht.
Ich auch nicht. Ich glaube, ich hole den mal. Muss ich mal. Vielleicht ist ja irgendwas Spannendes drin, aber man kommt ja eh nicht zum Lesen. Man kommt nicht zum Lesen.
Ich würde ja fast sagen, komm, wir legen eine Verteiler-E-Mail-Adresse an, aber nein, ich will ja schon den kostenlosen, will ich nicht auch noch
in meinem Postfach haben. Also Avinash hat ja auch in seinem Artikel gesagt, weniger ist mehr, Fokus ist wichtig, also.
Unbedingt. So, apropos Fokus, Markus, Matomo, wie sieht's da aus? Hast du dein nächstes Fundstück?
Ja, das ist mein nächstes Fundstück. Ich war ein wenig verwundert, aber es liegt halt wie immer in der Regel beim Markus Stader an irgendwelchen echten Projekten, die ihn dazu zwingen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und dann lässt er uns halt immer daran teilhaben, wenn er sich in Dinge einarbeitet. Und so war es auch beim Matomo App Tracking. Das heißt also, wer App Tracking, ich meine, wir haben über App und Web und jetzt GA4 im Zusammenhang mit App Tracking immer ganz viel geredet. Wir haben auch schon mal gesagt, dass echtes App Tracking immer noch, so zumindest mal in meinem Arbeitsumfeld, ist eher so ein Exot. Ja, es geht bei mir eigentlich zu 99,x% um Websites. Aber wenn es da mal eine App sein muss, gibt es natürlich nicht nur Firebase, sondern es gibt auch Matomo App Tracking. Und wer denkt, er könne da mal einsteigen, der hat hier auch eine ähnliche Anleitung, wie ich sie eben verkauft habe für Google Analytics 4 und das Measurement Protokoll. Glaube ich. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es ist halt eine sehr technische Geschichte. Da steht halt drin, wie es geht. Ne? Da muss man es auch wirklich wissen wollen. Na, also ich habe jetzt keine App, ich baue es gerade nicht ein, deswegen habe ich mich in der Tiefe nicht damit auseinandergesetzt. Aber es scheint ein endlicher Vorgang zu sein, denn auch dieser Beitrag hat ein Ende.
Okay, dann wären wir schon beim nächsten Fundstück. Und zwar habe ich den rausgesucht. Da geht es um, vom practicalecommerce.com geht es um E-Commerce-Strategien für mehr Kundenfokus. Und da ging es mir so ein Stück weit darum, das ist halt eher für E-Commerce-Unternehmen, für die da unterwegs sind und was die tun können. Und natürlich dann auch immer die Messbarkeit im Vordergrund bei denen. Also was wie das RFM-Model, Recency, Frequency und Monetary Value, das Onboarding und so. Also alles Sachen, die man als E-Commerce-Shop bedienen sollte. und dann halt auch im nächsten Schritt dann halt, weil wir ja Beyond Pages sind, mehr als Seitenaufrufe dann auch messbar machen sollte. Denn auch irgendwie Online-Shops, die meisten sind irgendwie noch nicht so richtig weit und machen in meiner Welt das E-Commerce noch nicht so dahin getrieben, wie man es machen könnte. Oder Maria-Lena, wie ist das bei dir?
Also ja, eigentlich genauso. Also ich schiebe das immer so ein bisschen da drauf, dass meine Kunden jetzt nicht die großen Konzerne sind, logischerweise, weil ich als Freelancerin unterwegs bin. Aber da geht noch viel mehr. Es ist noch viel Luft nach oben auf jeden Fall. Ja.
So, Markus, wir haben das Thema schon oft genug gehabt, ne? Deshalb gleich dann zum nächsten Thema weiter.
Ja, nächstes Thema ist auch ein altes Thema. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier versehentlich Werbung mache für ein Produkt oder so, ist mir aber eigentlich auch egal. Es gibt einen Beitrag aus dem Blog von Snowplow und da geht es um cookieloses Tracking und zwar, wie man das mit Snowplow macht. Das heißt jetzt nicht, wer jetzt keinen Snowplow hat, braucht den Artikel nicht zu lesen, weil das ist ja schon, es erklärt schon ganz gut die verschiedenen Optionen, die man hat und natürlich sagen die, bei uns geht das alles. So, wenn man das überlesen will, ist das immer noch ein sehr informativer Beitrag. Also über die Optionen, die man da hat. Ich meinte, ich hätte gerade was gehört.
Aber. Ja, ganz kurz nur.
Aus unserer anderen regelmäßigen Quelle bei cardinalpath.com gibt es nämlich zum Thema ein White Paper, nämlich so wie man die cookielose Zukunft dekonstruiert, wie man ja immer so schön im Amerikanischen da schreibt. Ich habe mir den Spaß gegeben. Ich stehe sowieso auf sämtlichen Listen bei denen. Für mich ist es keine Hürde, dieses Formular auszufüllen. Macht das ruhig, wenn euch das Thema cookieloses Tracking interessiert. Also es ist jetzt kein riesen White Paper. Man hätte da auch einen Blogbeitrag draus machen können. Jetzt müsst ihr eure E-Mail-Adresse preisgeben. Sorry. Wenn ich ein Spielverderber wäre, hätte ich euch direkt den Link zur Ressource. Das liegt einfach da irgendwo auf dem WordPress rum. Aber das macht man nicht. So. Also wenn es euch interessiert, füllt das Formular aus. Cookieloses Tracking. Haken dran, würde ich sagen.
Ja, ich habe gerade den Podcast gesucht, den ich letztens gehört habe. Oh, so viel Podcasts. Da war Snowplow zu Gast. Wisst ihr, welcher das war? War das My Data is Better Than Your Data?
Da habe ich ein kleines Backlog. Das kann durchaus sein.
Oder es war BI or Die.
Ich weiß es nicht. Kann ich dir jetzt überhaupt nicht helfen.
Darum hattest aufklären. Du gerade kurz, oder habt ihr gerade kurz die Podcast-App gehört? Ich weiß nicht mehr. So viel müssen wir nachreichen vielleicht. Ansonsten sucht euch einfach einen Podcast. Snowplow war interessant, generell Snowplow auch als Produkt. Ist, glaube ich, immer mehr im Einsatz.
Ja, das ist halt eine sehr, sehr flexible Plattform auf beiden Seiten. Sowohl wenn es ums Sammeln von Daten als auch das Weitergeben oder Weiterverarbeiten von Daten geht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so beliebt. Also ich habe gestern auf dem Measure Camp auch an allen möglichen Ecken und Enden immer wieder Snowplow gehört.
Ja, die Frage ist mal, wie lange hält das? Also sind immer so Themen, die dann immer wieder durchs Dorf gejagt werden und alle am Anfang toll finden. So wie den Server-Side-Tech-Manager, den auch anfangs alle haben wollten und irgendwie jetzt kaum jemand einsetzt. Aber egal.
Du, ich mache jetzt mehr Projekte damit als
als vorher, ja, vorher. Komisch. Vorher.
Ja, nee, aber es ist jetzt nicht so, dass das, als das Ding wirklich, in unserer Bubble gehypt wurde, ne, und als alle Leute dazu was geschrieben, gesagt und getan haben, da gab es tatsächlich noch keine Projekte, die kommen aber jetzt wirklich. Mhm. Ne? Das ist nicht jedermanns Ding, das braucht nicht jeder. Ich meine, es löst jedermanns Probleme, aber das ist nicht für jedermann die Lösung seiner Probleme, um es mal ganz blöd auszudrücken. Aber es gibt Anwendungsfälle dafür und ich betreue auch einige davon.
Sehr gut. Okay, können wir ja irgendwie im halben Jahr nochmal wieder so deine Erfahrung dann als Podcast machen, dann haben wir wieder ein Thema. So, okay, dann kommen wir zum nächsten Fundstück und zwar hat Infotrust eine neue Grafik rausgebracht. Ich glaube, beim letzten Mal waren es die 100 größten E-Commercer der Welt, jetzt sind es die 100 digitalen News-Outlets. Was nutzen die eigentlich? Nutzen die, was für Analytics-Tools nutzen die? Was für Tech-Manager-Systeme und was für AB-Testing-Systeme? Eigentlich bunt gemischt, Markus, wieder, ne?
Ja.
Viel Google Analytics, viel Adobe Analytics und beides zusammen, das ist so immer mehr als 50% in der Regel.
Ich muss so ein bisschen an die gute alte Zeit denken, als wir noch die Trend-Studien hier auseinandergenommen haben. So, da haben wir ja ähnliche.
Ja, die bereiten die gerade wieder vor, ne? Die Umfrage hat jetzt gerade gestartet, wird dann wieder bald wahrscheinlich kommen. Vielleicht besucht uns Timo dann auch wieder und bringt die dann mit. Können wir mal schauen.
Ein wenig Normalität würde uns allen gut tun.
Genau. Ansonsten nichts Überraschendes, auch beim Tech-Manager oder bei den Tech-Manager-Systemen, Tech-Manager, Tilium, Adobe. Und dann sind es auch wieder schon wieder über 50%. Darum nicht so überraschend. Optimizely ist relativ klein geworden. Ne? Das hatten wir ja schon mal auch schon in der Trendstudie, dass sie relativ klein sind. Google Optimizely wird viel eingesetzt. Aber bei vielen, glaube ich, läuft das Skript einfach nur mit, befürchte ich, ja.
Das ist Legacy, sage ich dann. Das ist irgendwann angeschafft worden, als bei denen auch das AB-Testing-Thema gehypt wurde und man gesagt hat, was gibt's denn? Und da hatte Google entweder gerade gar nichts oder es war noch der Website-Optimizer und da konnte man, also ne, das alte Ding, der Google Website-Optimizer, kennt ihr den noch?
Mhm.
Ja?
Ja, ich kenne den noch.
Tolles Ding, ja, so. Also da wolltest du eigentlich, das wolltest du keinem antun. Und ich glaube, daher gibt's da einfach immer noch eine Installed Base. Und wenn die beim Testen geblieben sind, gibt's ja keinen Grund, das Tool abzuschaffen. Das ist, amortisiert sich ja. Es ist ja nicht so, als wäre das rausgeschmissenes Geld. Oder?
Nee. Naja, musst du ja zahlen ständig.
Ja, aber ich sag mal,
das ist rausgeschmissenes Geld.
Wenn du ordentlich,
schon
wenn du ordentlich Tests machst und machst da wirklich streamlimest damit irgendwie deinen Checkout oder sonst was, dann sollten sich die X Euro im Monat schon irgendwie, das müsste gehen.
Ich glaube, das ist schon mehr als X Euro, aber genau, wenn man Tests macht, dann lohnen sich die Testtools. Lassen wir uns das festhalten. Das ist nicht so einfach. Die stellen sich auch immer Tests immer so einfach vor und irgendwie sind doch immer umfangreicher, als man denkt. Oder Maria-Lena, wie ist deine Erfahrung mit AB-Tests?
Ich hätte jetzt gerne den Artikel, den wir am Anfang hatten, nochmal zitiert, die Limitationen von Tools und was man damit machen kann. Also ich glaube, AB-Testing ist auch so ein Thema, wo sich viele auf Tools schmeißen, ohne sich Gedanken zu machen oder ohne sich die notwendigen Gedanken bis zum Ende zu machen.
Auf jeden Fall.
Wer jetzt überhaupt nicht weiß, warum das Thema AB-Testing kein Tool-Thema ist, für den haben wir noch eine Sendung, ne? So in unserem Archiv. Wir haben ja mal drüber geredet, über Conversion Rate Optimization steht aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil es CRO mal irgendwie immer hieß, steht jetzt im Titel Conversion Rate Optimization und das bleibt jetzt auch so. Also eigentlich geht es um Conversion Optimierung, hätte man auch reinschreiben können, wäre gut gewesen. Aber wir haben eine Folge dazu.
Genau. Und generell AB-Tests, also wir machen relativ viele für unsere eigenen Webinare und so, machen wir immer, lassen wir gegeneinander antreten, das ist schon spannend.
Mit Google Optimize.
Ja, mit Google Optimize tatsächlich, ja. Aber nicht mit diesem JavaScript-Gedöns, sondern tatsächlich mit einer Umleitung. Also nicht mit diesem hier, ich verändere live auf der Seite die Buttonfarbe und die Überschrift. Da finde ich doof. Mach mal lieber eine neue Seite. Das ist sicherer. So.
wo wir jetzt gerade gesagt haben, Tools sind nicht die Lösung. Jetzt ein passender Beitrag dazu. Danke für die herrliche Überleitung.
Quiz.
Ich habe einfach, ich weiß nicht, wo ich drauf gestoßen bin, irgendwo bin ich bei hängen geblieben. Wahrscheinlich war die Headline zu catchy für mich. Es ging nämlich um 8 Business Intelligence und Analytics Tools, die man sich in 2021 unbedingt anschauen sollte. Und weil ich so ein bisschen Tool-verrückt bin, ich gucke mir gerne Dinge an, nicht, dass ich die alle nachher brauche, die wenigsten davon, aber es macht mir trotzdem Spaß, mir Tools anzuschauen, habe ich gedacht, Mensch, welche 8 Tools sind das denn? Und ich musste gestehen, ich kannte von denen, die da genannt werden, genau eins. Das bedeutet genau zwei Dinge. Also Business Intelligence ist einfach nicht meine Welt, das wusste ich vorher schon. Und es bedeutet, dass wenn ich was kenne und es ist vor allen Dingen, es ist das wahrscheinlich der älteste Player auf dieser Liste, dann bedeutet das wahrscheinlich auch, dass ich irgendwie alt bin. Aber
wen kanntest du denn davon?
Ich dachte, das wäre offensichtlich so. Wer war's denn?
Also ich kenne Looker.
Ich kenne IBM Cognos.
Ach so, nee, das kannte ich nicht.
Nee, ich kannte auch Looker. Den
Looker,
Rest
ja.
Nie gehört.
So, also Yellowfin, Clear. Yellowfin habe ich schon mal irgendwo gehört, aber konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Clear Analytics, sagte mir nichts. Datapine.
Datapine, das sagt auch noch was.
Domo, MicroStrategy. Tipico habe ich auch mal irgendwo gehört, aber ich konnte da überall
Tipico, eigentlich nichts Tipico, anfangen. Da kann man noch Wetten abschließen.
Ja, genau, Tipico. Wo müssen wir jetzt die Rechnung? Egal. Also jedenfalls, ich war total verstört, als ich diesen da durchgescrollt habe. Und ich habe einfach gedacht, packen rein in die Shownotes. Man muss nicht lange drüber reden. Ich kann nicht drüber reden über Dinge, die ich nicht kenne. Sondern ich habe einfach nur die Frage, kennt jemand mehr als 2 von den Tools auf dieser Liste? Der soll sich mal bitte bei uns melden. Und dann machen wir vielleicht mal zu Business Intelligence und Analytics Tools eine Folge und lassen uns berieseln von unserem Gast, weil wir selber kaum was beizusteuern haben.
Genau. Okay.
Dann sind wir schon in der Simo-Ecke, richtig?
Ja.
Ja, wunderbar.
Wer von euch hat denn schon den Simo-Newsletter bestellt?
Ich habe den bestellt, aber ich habe nicht gekriegt. Und jetzt habe ich gehört, dass der gerade die zweite Aussendung vorbereitet. Ich glaube, da ist was schiefgelaufen.
Ich habe ihn gekriegt.
Mit meinem Abo.
Ja. Ich habe sogar die wichtigen, habe ich inzwischen in einen eigenen Ordner, schiebe ich inzwischen die wichtigen Newsletter. Ich habe jetzt schon 3 E-Mails von ihm bekommen. Also inklusive der Opt-in-E-Mail.
Ja. Ich glaube, da muss ich nochmal nachabonnieren. Das ist nochmal schiefgelaufen.
Der landet leider im Junk-E-Mail.
Wahrscheinlich meine Subscription ist bei ihm im Junk-E-Mail-Ordner.
Nee, bei dir wahrscheinlich im Junk-E-Mail. Das ist immer, wenn nicht E-Mail-Marketer dann irgendwie E-Mails rausschicken und die dann im Junk-E-Mail landen, immer sehr, sehr oft. Ist auch eine eigene Wissenschaft für sich, um die daraus zu halten. So, aber jetzt zu unserer Simo-Ecke.
Ja. Wer möchte denn?
Du machst die erste, würde ich sagen.
Ich mache die erste. Gut. Es gibt eine Get-API für den Google Tag Manager, nicht für den Google Tag Manager, sondern für GTAG.js. So, und diese, also für unseren Tracking-Code auf gut Deutsch. Für unser Tracking-Code kann API. Und da geht es in dieser Lösung vom, es ist ein Tag, glaube ich, ein Template, ne? Auch nicht großartig erklärt, wenn ich mich recht entsinne.
Also das, ja, was wir jetzt hier haben, verstanden, was ich damit
ist
machen
einfach
soll.
Ein Link zu einem Template. Aber das Schöne ist, dass du dir Daten, die du sonst normalerweise nicht lesen kannst, weil die zum Beispiel im Model stehen, im Event-Model, ich sag mal so Informationen wie die Client-ID, die steht im Cookie, oder du kannst dir dann nachher aus dem Model holen. Da gibt's Lösungen als Custom-Task und Callbacks und nicht sonstigen Schnickschnack. Und eine andere Lösung ist diese hier. Du kannst dir Daten aus dem Event-Model rausholen über die API von GTAG.js. Und da kannst du dir wahrscheinlich auch sowas wie Source-Medium rausholen, wenn du es willst. Habe ich nicht probiert, weil ich keine Zeit hatte, dieses Template auszuprobieren. Aber es geht einfach darum zu sagen, hör mal zu, liebes GTAG.js, was weißt du denn über diesen Hit, den ich hier gerade ausgelöst habe? Kannst du mir da irgendwelche Daten von geben? Und dann sagt GTAG.js, aber natürlich, hier hast du. Und dann kannst du die Informationen nehmen und zum Beispiel in den Data Layer schreiben, um die wieder anders weiter zu verarbeiten.
Ja, aber wofür? Wo nutze ich das? Also ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt haben wir was, okay. Wahrscheinlich super praktisch, nur ich verstehe es noch nicht.
Ja, zum Beispiel, also wenn es wirklich geht, wäre sowas wie Quelle Medium, wäre sowas, was ich da irgendwie rausholen könnte mir das irgendwie in die Session Storage schreiben, und wenn mir jetzt jemand eine Bestellung schickt oder eine Anfrage, dann könnte ich mir als zusätzliches Feld einfach gleich da dazu schreiben, Quelle Medium war dies oder das.
Ja, aber das hast du auch schon in der URL drin, verstehe ich jetzt nicht.
Das hast du in der URL drin, wenn du UTM-Parameter oder sowas hast, aber...
Ja, aber du wirst doch nicht die verarbeiteten Daten bekommen aus der Datenbank von...
Also deswegen habe ich mir gesagt, ich bin mir nicht sicher, was du alles aus dem Model rausziehen kannst. Eventuell ist das also ein schlecht konstruiertes Beispiel. Aber andere Daten, die du sonst eben, also Client-ID hat er jetzt als Beispiel genommen. So, jetzt kennen wir 5 andere Wege, an die Client-ID zu kommen. Also warum den 6. gehen? Aber es ist ja auch eher so Proof-of-Concept-Geschichte wahrscheinlich.
Okay, gut. Nee.
Vielleicht kommt auch nächste Woche Donnerstag ein Beitrag, wo du denkst, Mensch, jetzt weiß ich, warum der Simo dieses Template geschrieben hat.
Markus, ich erinnere uns nur an den Custom Task, wo wir schon sagen, wofür brauchen wir einen Custom Task? Was soll das? Und wir dann irgendwie halb so schwer sagten, kann man jemals ohne Custom Task noch leben?
Ja, so. Und so ist es halt mit der, ich wusste nicht, dass es eine API gibt, wo man Daten im Prinzip aus dem Tracking-Skript abrufen kann. Wusste ich nicht.
Cool. Dann hätten wir noch einen Simo-Posting, den CSS-Pfad als Variable via Custom.js, extrem praktisch. Nutze ich, haben wir mal zusammengebastelt. Erinnerst du dich, Markus, dass wir bei einem Kunden haben wir das, dass bei jedem Klick wird ein eigener Event ausgelöst, was er genau geklickt hat, und über den CSS-Pfad genau definieren kann. Im Nachhinein kann man dann sozusagen auch über die Events dann im Nachhinein dann Zielerreichungen definieren und die dann bewerten und auswerten. Weil meistens ist es ja so, der Kunde sagt, ich würde jetzt gerne messen, wie oft wurde dieser Button geklickt, und dann sagen wir, ja, haben wir nicht, weil wussten wir nicht, dass wir den messen sollten. So können wir auch in die Vergangenheit gehen und wirklich jeden Klick mitmessen. Aber Achtung, wer ans Limit kommt bei Google Analytics, das löst natürlich bei jedem Klick dann immer nochmal mindestens einen weiteren Hit aus, gegebenenfalls auch 2 wegen des Timings. Da nur zur Vorsicht geraten.
Ja, genau. Aber da man, die Variable. Man könnte diese Variable ja zum Beispiel verwenden, um sie in eine Custom Dimension zu schreiben oder wie auch immer. Ne? Es geht ja um 2 Sachen eigentlich, nämlich erstens darum, dass in dem neuen Google Tag Manager Debugger jetzt da, wo man früher als Klick-Element stand, einfach immer nur in eckigen Klammern HTML-Element oder sowas. Ne? Mhm. Also das, was JavaScript hier zurückliefert, und dann haben sie es da rein debuggen, dann stand da einfach nur was Sinnloses drin, Object oder so, weiß der Geier. Ja, konnte man nichts mitmachen. So, und jetzt steht da halt immer so ein CSS-Pfad drin. Das ist mir auch aufgefallen. Ich konnte mich aber nicht erinnern, dass da vorher so ein Unsinn drin stand. Erst als ich es beim Simo im Beitrag gelesen habe. Also früher, wenn man sich die auf diesem Tab, wo die Variablen zu sehen sind, im Debugger vom Google Tag Manager, wenn man sich da irgendwie das Klick-Element angeschaut hat, dann stand da halt nichts Hilfreiches. Jetzt steht da ganz viel. Und Simo sagt zu Recht, das ist zwar jetzt hilfreicher, aber nicht so hilfreich, dass man jetzt sagen würde, das kopiere ich jetzt und benutze das als Selektor-Pfad zum Beispiel für dieses Element. Weil dann habe ich einen sehr, 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 sehr langen CSS-Pfad, der sehr, sehr, sehr unnötig komplex ist. Und man weiß noch nicht mal, ob er wirklich eindeutig ist am Ende des Tages, wenn man Pech hat. Und deswegen eigentlich überhaupt der Grund für diese Variable.
Ist der vom Simo unique oder ist der?
Ich würde es erwarten, ja. Ich habe diesen Quelltext jetzt noch nicht genommen. Ich habe mal noch nicht verglichen mit unserer Lösung, die wir jetzt schon eine ganze Zeit lang einsetzen. Vielleicht ist unsere ja noch besser. Wir wissen es nicht. Also auf jeden Fall ist sie schlanker im Code. So viel kann ich dir jetzt schon sagen. Das, was der da macht, das macht mehr Aufwand. Müssen wir mal wirklich direkt vergleichen.
Ja.
Können wir mal ein Rennen machen. Vielleicht auch Timing oder sowas.
Ja, voll wichtig bei 3-Zeilen-Code. Da hatten wir jetzt gerade so einen Kunden, der sagte, können wir nicht das Skript von Trade Double optimieren? Sag ich, Fremdcode optimiere ich ungern. Für die paar Millisekunden. Egal. So. Okay.
Dann sind wir durch.
Dann wären wir für heute durch mit unseren Fundstücken. Wir hätten noch einen Termin. Wir haben die SMX am 17. und 18. März komplett virtuell. Heißt immer noch smxmünchen.de. Ich werde da einen Slot machen zum Thema Consent Tools, wieso, weshalb, warum und was man da machen könnte. Ansonsten ist konferenzmäßig nicht so viel los, oder? Markus, bist du auf irgendeiner Konferenz?
Ja, ist nicht das nächste, was bei mir ansteht, ist, also jetzt nächstes Wochenende ist es virtuelle Measure Camp Nordamerika, so, aber da sind die Tickets auch schon durch, da hat man auch drüber geredet, dann ist jetzt irgendwie im Februar ist noch so ein OMT-Club-Treffen, da werde ich auch versuchen, virtuell irgendwie klug zu scheißen. Und rein theoretisch ist ja geplant, die Campix dieses Mal im Sommer zu machen.
Oh ja, schauen wir mal.
Und auch das steht jetzt so auf meinem Plan, aber Sommer ist noch verdammt lange hin. Also ich meine, gestern ist ja bei uns, wie bei vielen anderen, wahrscheinlich auch der erste Schnee gefallen.
Ja.
Ich kann jetzt gerade nicht an Sommer denken.
Ja.
So, wir hätten auch eine Podcast-Empfehlung. Wenn du die Zeit gehabt hättest, rauszufinden, wo das war mit Snowplow, wollten wir das nachträglich rausfinden und hier einfach als Podcast-Empfehlung in die Shownotes schreiben?
Wenn ja, wir sagen einfach, es war, wir empfehlen einfach My Data is Better Than Your Data. Oder haben wir die schon mal empfohlen?
My Data is Better Than Yours hatten wir, glaube ich, schon einmal als Empfehlung, ja. Was ja nichts schadet, ist ja ein guter Podcast.
Ich schau mal ganz kurz.
Lena, dich haben wir in der letzten Sendung empfohlen, glaube ich. Also können wir das jetzt nicht nochmal machen, einfach. Das sieht dann nachher aus wie Promotion. Obwohl ich es ja sehr erfrischend fand mit diesem kurzen täglichen Updates. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in dein Arbeitstagebuch zu lesen.
Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, ihr habt es so in den letzten 3 Minuten, glaube ich, gesagt in der Episode. Und dann habe ich das, als ich das gehört habe, überhaupt nicht mitbekommen, dass ihr mich da erwähnt habt. Aber als ich dann die Podcast-App wieder geöffnet habe und meine App mich erinnert hat, dass da noch 3 Minuten der Episode fehlen, habe ich es dann gehört. Und ich fand es total, also mir selbst ist der Gedanke, das als Audio-Tagebuch zu sehen, irgendwie noch gar nicht gekommen. Aber es ist irgendwie total zutreffend. Und ich werde es wahrscheinlich selbst jetzt auch so bezeichnen, dank euch.
Ja, gerne. Ne? So. Also ich fand es halt interessant, wenn man sich jeden Tag dazu zwingen muss, zu sagen, so was von meinem Arbeitstag war denn jetzt überhaupt erwähnenswert? Eventuell, das ist schon eine Tagebuchfunktion irgendwie. Ne?
Total.
Ja gut, guck mal, so. Da ist auch der Link auf magische Weise schon in den Shownotes erschienen. Es war My Data is Better Than Yours. Nochmal herzliche Grüße in diese Richtung. Die habe ich noch gar nicht gehört. Die Folge werde ich also auch machen. Deswegen empfehle ich die jetzt hier blind mit.
Ja, vom 7. Januar mit Thomas Scholz.
Wunderbar. Dann wollen wir euch nicht länger aufhalten. Wie lange haben wir euch denn aufgehalten? Für eine News-Folge waren wir jetzt relativ lang, aber dafür haben wir viel gequatscht und wir hatten einen super netten Gast, was mich mega freut, und das müsst ihr jetzt einfach mitnehmen, dass eine News-Folge auch mal länger sein kann.
Genau, so ist deshalb, wenn ihr Feedback habt, gerne auf iTunes, positives Feedback. Wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, gerne bei uns auf Beyond Pageviews. Einfach bei Google eingeben, findet ihr das schon auf termfrequenz.de oder auf unserer bisschen verwaisten Facebook-Seite, Markus, machen wir relativ wenig.
Ja, das stimmt.
Soundcloud oder wo auch immer oder Spotify. Wir haben relativ wenig Hörer auf Spotify. Also wer hört, kann auch gerne auf Spotify hören.
Einfach so mit abonnieren, müsst ihr ja nicht hören, so jeder Abonnent.
Nee, das will ich nicht, weil ich echte Zahlen.
Sehe, hört euch
egal, vielen
hört
Dank
uns fürs dann auf anderen Kanälen, sonst hättet ihr das jetzt hier nicht gehört. Der Michael hat euch gerade gesagt, ihr sollt es einfach bei Spotify mit abonnieren. Macht euch
genau. Das mal. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Maria Lena, dass du dabei warst.
Danke für eure Einladung.
Ja, bitte gerne. Und wir werden uns ja beim Ding des Monats dann auch nochmal.
Genau. Da geht es dann um, wer ist Owner des Tracking Setups. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.